Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Hörsaal Hans-Jürgen Bartsch und ihr, wir haben hier ja schon so manches Mal über die Stabilität und Zukunft unserer Demokratie nachgedacht. In der Folge dieser facettenreichen Thematik haben wir heute Stefan Richter zu Gast. Er ist von der Stiftung Zukunft Berlin und hat dort ein ganz spezielles Modell entwickelt, wie eine Staatsgewalt wirklich vom Volk ausgehen könnte.
Die Zeit möchte ich mir auch überhaupt gar nicht nehmen, die ganzen Entscheidungen, weil man muss sich eben auch bilden. Also man kann da nicht einfach sagen, so aus dem Bauch raus, ja, finde ich irgendwie gut. Bürger wollen mitentscheiden. Ich finde, wir haben da also den radikalsten Ansatz, den ich derzeit kenne. Wir glauben, dass dieser Ansatz geeignet ist, um Bürger besser an politischen Entscheidungen, an wichtigen Entscheidungen auch teilhaben zu lassen. Und wir wollen der Politik die Entscheidung nicht abnehmen. Wir konzentrieren uns auf die Entscheidungsvorbereitung und sagen, hier kann es Augenhöhe geben. Wir wollen, dass letztendlich die demokratisch legitimierten Institutionen entscheiden.
Also, was Richter uns vorträgt, sind 5 Grundsätze, die gegeben sein müssen, damit ihr euch voll demokratisch und an dem Ort, an dem ihr lebt, engagieren könnt. Und schon gleich beim ersten Grundsatz wird er uns berichten, scheitert das ganze Vorhaben, nämlich an der Prämisse, bürgerschaftliche Mitverantwortung ist gewollt. Genau das, erzählt Richter aus vielfältiger Erfahrung, sei von Stadtverwaltungen und Politikern fast niemals gewollt. Die wollten auf dem Podium nur ihren Beschluss oder Entwurf vortragen und die Bürger hätten dann zu akzeptieren. Wir sind deshalb radikal, haben wir eben schon von Richter gehört, und er fordert eine Auseinandersetzung zwischen Bürgern und politischen Entscheidungsträgern auf Augenhöhe. Was ganz interessant ist, Richter informiert uns gleich an einer ganzen Reihe von Beispielen der Hauptstadt Berlin, wo bürgerliches Engagement Früchte getragen hat und wo nicht. Und was er sich noch alles erhofft.
Ich will Ihnen also zuerst ein bisschen erzählen über die Stiftung Zukunft Berlin, was uns umtreibt, wie wir aufgebaut sind, und will Ihnen dann erzählen, welchen Ansatz wir von Bürgerbeteiligung derzeit präferieren. Also wir haben dort ein Modell über viele Jahre entwickelt und erprobt, nicht nur entwickelt, also sind da nicht die Theoretiker, sondern wir wollen, dass es immer dann auch praktisch wird, dass es umgesetzt wird, und haben 5 Grundsätze für bürgerschaftliche Mitverantwortung entwickelt, was wir auch bundesweit und in Berlin diskutiert haben und wo wir der Meinung sind, das sind sie eigentlich im Kern. Und ich bin überzeugt und lasse mich natürlich gerne auch immer wieder vom Gegenteil überweisen, dass wir derzeit vom Beteiligungsansatz das Beste haben, was es in Deutschland gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie wissen, das, was jetzt derzeit so diskutiert wird, wird sehr stark eben die direkte Demokratie diskutiert, wo wir sagen, ich habe selber die direkte Demokratie damals noch als Geschäftsführer der Grünen Liga die Gesetzgebung mit vorangetrieben. Wenn Sie damals den Wahlzettel hatten, stand ich unten mit drin als Initiator. Ich glaube auch, dass es ein gutes Instrument ist, aber ich bin überzeugt, dass es ein Korrektiv ist, sozusagen, dass man eben nicht alle politischen Entscheidungen mit direkter Demokratie realisieren sollte, weil die Zeit möchte ich mir auch überhaupt gar nicht nehmen, die ganzen Entscheidungen, weil man muss sich eben auch bilden. Also man kann da nicht einfach sagen, so aus dem Bauch raus, ja, finde ich irgendwie gut, weil ich was gehört habe, sondern wenn man direkte Demokratie ernst nimmt, muss man sich damit sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, und das zeigt eben die Schweiz, die ja da als Vorreiter sind, die zum einen eine große Erfahrung haben in diesem Bereich und zum zweiten eben dezidiert vorbereitende Materialien den Leuten an die Hand geben, die dann auch belastbar sind von Pro und Contra. Das haben sie schwarz auf weiß. Da haben die Kollegen aus England ja eben nicht die Erfahrung. Und wenn Sie die Brexit-Diskussion verfolgt haben, solch eine fundamentale Entscheidung nahezu ohne überhaupt irgendein Pro und Contra, was schwarz auf weiß irgendwo stand und durch die Medien geisterten irgendwelche Geschichten, die dann nicht nachprüfbar waren, das ist natürlich eine verheerende Vorbereitung einer solch wichtigen Entscheidung. Also da muss man dann natürlich auch wirklich Material in Schriftform, was spricht dafür, was spricht dagegen, also immer die Pro-Initiative, die Kontra-Initiative zur Verfügung stellen am Anfang des Prozesses, was dann auch wirklich Basis auch der Entscheidung ist. Und dann kann man darüber auch diskutieren. Das alles gab es in England nicht. Wie gesagt, die direkte Demokratie. Ich bin ein großer Freund der direkten Demokratie, aber eben als Korrektiv und eben dann auch wirklich gut vorbereitet. Und das erste erfolgreiche Volksentscheid, damals der Wassertisch, das war sozusagen ja, unsere Geschäftsstelle. Wir haben also in den 90ern dagegen mobil gemacht, als die Privatisierung zu Veolia vonstatten ging. Als einzige NGO, damals als Grüne Liga, sämtliche politische Parteien waren da auf Tauchstation. Und haben wir dann über viele Jahre und die ersten Stufen, das war jämmerlich. Ich kannte jeden persönlich, der da unterschrieben hat, diese 20.000 Unterschriften. Wir haben den Ökomarkt am Kollwitzplatz betrieben, jeder Kunde musste unterschreiben. Also das war harte, harte Arbeit. Dieser Drive, der dann zum Schluss kam, diese Selbstläufer faktisch, was dann auch viel um Preis ging, das war dann sozusagen das Ende eines langjährigen Prozesses. Und ich gebe es zu, ich habe damals es nicht für möglich gehalten, dass überhaupt dieses Instrument der direkten Demokratie in Berlin jemals Erfolg haben wird, weil man eben so unglaublich viele Unterschriften braucht. Und damals im Wassertisch eben ja auch sehr beeindruckend, dass die Anzahl der Dafürstimmer letztendlich mehr waren, als damals die Stimmen der Koalition hatten als Wähler. Und das ist natürlich ein Hammer. Also was ich, das gebe ich ehrlich zu, ich nicht für möglich gehalten habe. Aber das sind natürlich dann auch so Erfolge, wo man sieht, dass sich so bürgerschaftliche Mitverantwortung einfach lohnt, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Und dass man, wenn man einen langen Atem hat, also wir haben in den 90ern damit angefangen, als dann eben die Privatisierung losging, wo wir eben wirklich nur auf geschlossene Türen gestoßen sind, dann irgendwann selber diese Direktdemokratie überhaupt erst eingeführt. Das gab es ja gar nicht in den 90ern. Und dann das Instrument erfolgreich angewendet. Und heute ist es in allen politischen Parteien, und ich habe ja auch mit dem Vorstand von Veolia dann regelmäßig Kontakt gehabt, also bis hin zu den Unternehmen, sagen heute alle, das würden wir nie, nie wieder tun. Diese Privatisierung damals, Verträge, sie werden ja bis heute nicht verstanden, selbst von den Juristen nicht, die es im Moment ausgearbeitet haben. Und das in einem Medium der öffentlichen Daseinsvorsorge, schlicht unser Wasser, was ein ganz besonderes Potenzial ist. Ich sage da später noch was. Natürlich haben wir da eine Initiative, Stiftung Zukunft Berlin, was wir da machen, werde ich Ihnen später noch mal kurz erläutern und vor allen Dingen, wie wir das machen. Also ich will Ihnen ja vor allen Dingen auch so ein bisschen das Prozesshafte vorstellen, dass Sie sehen, wie wir Bürger ermuntern, einbinden in wichtige Belange. Und das ist sozusagen ja auch so ein bisschen ein Baby so aus Wendezeiten der DDR-Umwelt- und Friedensbewegung, öffentliche Daten der Daseinsvorsorge, also was Wasser, Luft angeht, all das war ja damals nicht selbstverständlich. Das muss öffentlich sein, das ist nicht teilbar, das gibt es nur einmal, hier gibt es keinen Markt, keine Konkurrenz. Dafür haben wir uns sehr stark eingesetzt, deswegen damals eben auch mit dem Wassertisch und deswegen ja auch das Volksbegehren, transparent, Verträge auf dem Tisch, was ist das und so weiter, das ist das, was uns da letztendlich mit umgetrieben hat. Gut, so viel zur direkten Demokratie, vielleicht dann auch zu den anderen Formen. Enquetekommissionen kennen Sie vermutlich, sage ich Ihnen mal einfach so ein bisschen, was es so gibt, dass Sie vergleichbar seid auch haben, bevor ich dann auf unser Modell komme. Also Enquetekommissionen, das ist ja im Parlament, man kann dort eine Enquetekommission ja berufen, als sowohl Opposition als auch Regierung, muss bestimmte Quoren erfüllen. Und das Besondere an der Enquetekommission ist, das sind nicht nur Parlamentarier, die dort drin sitzen im Parlament, sondern es werden auch sogenannte Sachverständige berufen. Und je nach Fraktion kann man dann eben ein oder zwei Sachverständige mit zu dem Thema mit dazu berufen und dann arbeiten halt Parlamentarier und Sachverständige an einem bestimmten Thema und dann gibt es einen Abschlussbericht und der wird dann ja vom Parlament beschlossen in der Regel und dann passiert damit was oder es passiert eben da auch nichts. Aber die Kommissionen sind in der Regel auch wenig öffentlich zum bürgerschaftlichen Engagement. Auf der Bundesebene gab es eine Enquetekommission, die ja auch, wie ich finde, teilweise gute Ergebnisse erzielt hat, um das Thema dann auch voranzubringen. So, runde Tisch, kennen Sie, relativ gleichberechtigt sitzt man da so irgendwo zusammen, wie Bürgerinitiativen arbeiten, ganz klassisch. Und das sind ja so im Prinzip die Instrumente, die es denn so gibt. Und was ja immer in der Debatte auch ist, ist ja die Frage der Mitentscheidung, ne? Also sozusagen Bürger wollen mitentscheiden. Und hier sind wir auch sehr radikal und ich werde Ihnen das dann auch schildern. Und ich finde, wir haben da also den radikalsten Ansatz, den ich derzeit kenne. Und wir glauben, dass dieser Ansatz geeignet ist, um Bürger besser an politischen Entscheidungen, an wichtigen Entscheidungen auch teilhaben zu lassen. Und alle politischen Parteien wollen mehr Bürgerbeteiligung, aber keiner hat einen Plan. Und wir haben einen Plan, wir besprechen das auch mit den politischen Parteien, aber wir wissen, wie schwierig das für politische Parteien ist, da auch sozusagen über ihren Schatten zu springen, die Chancen auch zu sehen. Ja, und das will ich Ihnen jetzt einfach nochmal kurz ein wenig erzählen. Also das vielleicht vorab so zu Beteiligung, weil das will ich dann so ein bisschen links liegen lassen. Jetzt zur Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin ist ungefähr mit einem Vorgängerverein 10 Jahre alt. Und die Ziele der Stiftung sind eben, bürgerschaftliche Mitverantwortung zu generieren, praktisch also Bürger zu ermuntern, sich in wichtige politische Entscheidungen mit einzubringen. Und das, was uns eben ja auch auszeichnet und wo wir großen Wert drauf legen, wir wollen der Politik die Entscheidung nicht abnehmen, sondern wir konzentrieren uns auf die Entscheidungsvorbereitung und sagen, hier kann es Augenhöhe geben, aber wir wollen, dass letztendlich die demokratisch legitimierten Institutionen entscheiden. Unsere Arbeitsweise ist wie folgt. Wir haben sogenannte Initiativen. Wir haben ungefähr 30 Initiativen und haben dort ja über 300 ja, Mitstreiter, die alle ehrenamtlich arbeiten, die inhaltlich faktisch die Arbeit leisten, die inhaltlichen Köpfe sind. Und wir haben darüber eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit sogenannten Projektmanagern. Und diese Projektmanager unterstützen faktisch die ehrenamtlich arbeitenden Initiativen. Also es geht los bei Räume besorgen, Protokolle schreiben, Einladungen, Terminabstimmung etc. pp. Also die Bürger, die sich bei uns engagieren, haben letztendlich eine professionelle Geschäftsstelle an der Hand, dass sie diese Abstimmungs- und Protokollarbeit und so weiter und so fort nicht tun müssen. Aber die Köpfe arbeiten alle komplett ehrenamtlich. Dazu haben wir einen sehr schlanken Vorstand. Volker Hassemer und ich sind für den inhaltlichen Bereich zuständig. Wir haben noch eine dritte im Bunde, Frau Kohler, die sich insbesondere um die Finanzanlage, Sie wissen, als Stiftung kümmert, selbst Bankerin. Und wir sind faktisch der Vorstand und wir haben einen Stiftungsrat. Da ist derzeit der Kollege Schächter, den Sie vielleicht als Intendant vom ZDF kennen, Vorsitzender. Und die Stellvertretende ist Christine Bergmann, also ehemalige Bundesministerin, die ja auch in der Volkskammer der DDR noch eine gewisse Rolle gespielt hatte. Das ist so ganz grob der Aufbau der Stiftung. Also wir sind eine ganz schlanke Stiftung, sehr, sehr klein. Aber eben durch die guten Leute, durch die Initiativen, durch die Köpfe letztendlich dann doch sehr, sehr stark. Und die 30 Initiativen, das sind nicht alle, die ich Ihnen jetzt hier zeige, aber mal so ein paar. Ich werde Ihnen dann einfach ein paar vorstellen, dass Sie einfach mal so ein bisschen sehen, wie wir auch arbeiten. Wir haben das so ein bisschen mal in 5 Bereiche eingeteilt, nämlich einmal so gemeinsame Stadtentwicklung, dann das Thema Kultur, Wissenschaft, Bildung, einfach weil wir der Meinung sind, dass gerade Kultur und Wissenschaft für Berlin eben wirklich herausragend ist, wo Berlin herausragende Potenziale hat. Das Thema Stadt und Region, natürlich ganz wichtig, also das ganze Thema Berlin-Brandenburg, Stadt durch Bürger, also das ganze Thema bürgerschaftliches Engagement, bürgerschaftliche Mitverantwortung, wie wir das sagen, und schließlich Berlin für Europa, wo wir eben auch sehen, Berlin ist ja auch im europäischen Kontext, das ist eine europäische Stadt und hier sozusagen auch als Vorbild für Europa. Also wir sagen ja, also Europa wird in den Städten und Gemeinden auch ja, gebildet und nicht in Brüssel. In Brüssel ist die Administration. Europa muss von unten gelebt werden und wenn aus den Städten und Gemeinden nicht die Vielfalt von Kultur und von Europa ja auch gelebt wird, dann gibt es Europa auch nicht. Jetzt will ich Ihnen mal unser Beteiligungsmodell vorstellen und wir sagen in der Tat von der Beteiligung zur Mitverantwortung. Also weil zurzeit ist Bürgerbeteiligung, so wie wir das empfinden, und man hört das ja schon im Wording. Politiker sagen oft gerne, wir müssen die Bürger mitnehmen. Das ist immer die Frage, wohin eigentlich mitnehmen, weil sie wissen nämlich schon, wohin sie mitnehmen wollen. Das ist eine klassische Akzeptanzbeschaffung. Das sind ganz klassische Verfahren, also Tempelhof war da so ein Paradebeispiel, wo es ja nicht darum ging zu wissen, was die Bürger denken, sondern ihnen zu verklickern, dass was sie da als Plan haben, eben, dass das die richtige Idee ist. Und das wird ja allgemein immer unter diesem Thema Bürgerbeteiligung. Ja, wir machen doch Bürgerbeteiligung, wir machen Informationsveranstaltungen, wir machen dies und jenes und so weiter. Und wir sagen, Beteiligung ist deswegen zu wenig und haben deswegen auch in der Begrifflichkeit gearbeitet und sagen bei uns bürgerschaftliche Mitverantwortung. Weil was wir wollen ist, dass Bürger auch nicht nur sagen, ja, du mach mal Senat oder Politiker oder Unternehmen oder was weiß ich, sondern auch selbst Mitverantwortung für ihre Stadt übernehmen. Also, dass sie nicht nur bei der Entscheidungsvorbereitung mitwirken mit ihrer Expertise, mit ihrem Wissen, sondern dass sie diese Entscheidung dann auch gemeinsam mitverantworten. Und dann nicht sagen, die sind ja jetzt ein bisschen, die haben das da so und so entschieden. Nein, sie waren selber Teil des Entscheidungsvorbereitungsprozesses und sie verantworten diese gemeinsame Entscheidung auch mit. Obwohl sie vielleicht nicht 100% damit einverstanden sind, aber sie haben andere Argumente gehört und akzeptieren sozusagen auch, es gibt Mehrheiten in der Stadt, die das anders sehen als ich und deswegen kann ich das auch so mittragen nach bestem Wissen und Gewissen. Also diese Mitverantwortung ist für uns eben ganz, ganz wichtig. So, warum bürgerschaftliche Mitverantwortung? Also zum einen wollen wir eben, das sagte ich Ihnen, die Kompetenz und Handlungsmöglichkeiten der Bürger nutzen und wir sagen mal so schön, die Bürger sollen ein Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Das ist ja so ein Klassiker. Wir wollen aber auch, und das ist ein zweiter Punkt, der uns sehr wichtig ist, gegen die Zweifel an Leistung und Glaubwürdigkeit der Politik vorgehen. Wir schätzen Politik. Wir finden, die machen einen unheimlich wichtigen Job und das machen sie gar nicht so schlecht. Das kann man besser machen, das kritisieren wir auch. Wir haben ja auch Vorschläge dafür, aber im Kern schätzen wir die Politik und wir sagen, wenn es Entscheidungen geben muss, die groß und wichtig sind, muss es eine Form geben, wie die getroffen werden. Und da sagen wir, ist die parlamentarische Demokratie, so wie wir haben, oder anders gesagt, uns ist nichts Besseres eingefallen. Wir schätzen das und wir wollen auf gar keinen Fall, ich sagte das eingangs, dass alle Entscheidungen jetzt mit direkter Demokratie durch die Bürger getroffen werden. Es funktioniert überhaupt nicht. Wenn Sie das mal durchdenken, wie viele Entscheidungen in einer Parlamentssitzung da beschlossen werden, dann ist es unmöglich, dass Bürger sich da überhaupt einarbeiten und dafür bezahlen wir die ja auch, dass die sich da eben in diese Themen einarbeiten, dass sie unterschiedliche Meinungen anhören und dass sie dann in unserem Auftrag eine vernünftige Entscheidung fällen. Also wir schätzen Politik, wir arbeiten nicht gegen Politik, sondern wir wollen im Kern Politik stärken. Wir wollen sie stärken, weil wir ihnen die besten Argumente bei der Entscheidungsvorbereitung an die Hand geben wollen. Der dritte Punkt, und da wird es dann schon ernst, Augenhöhe zwischen Politik und Bürgern herstellen. Und wir sagen, bei der Entscheidungsvorbereitung geht das. Es spricht nichts dagegen aus unserer Sicht, dass bei der Entscheidungsvorbereitung der Senator oben auf dem Podium steht und die Bürger an einem runden Tisch Zettel beschreiben dürfen. Also das ist keine Augenhöhe. Sondern wir sagen, bei der Entscheidungsvorbereitung können Bürger, politische Entscheider, Unternehmen, also alle, die wichtig sind, auf Augenhöhe miteinander agieren. Anders ist es bei der Entscheidung. Die Entscheidung, und das will ich auch nochmal verstärken, treffen letztendlich die legitimierten politischen Vertreter beziehungsweise natürlich auch private. Ob sie ein privates Grundstück bebauen oder nicht, ist weitestgehend in ihrer Hand. Und was sie privat kaufen, ist auch weitestgehend in ihrer Hand. Und wir wollen natürlich dann als vierter Punkt die Erhöhung der Bestandskraft politischer Entscheidung und dann im Kern die Stärkung der parlamentarischen Demokratie. Weil wir überzeugt sind, wenn man dann hört und Auge in Auge auch mit Widersachern spricht, dass man versteht, warum die politische Entscheidung dann so getroffen wurde und nicht anders. Und dass man sie damit dann auch eben akzeptiert. Und man hat dann die Möglichkeit gehabt, seine Argumente nach bestem Wissen und Gewissen einzubringen. Und wenn man sich damit nicht durchsetzen konnte, dann kennt man die Gegenargumente. Und wir glauben, dass es eine Erhöhung der Bestandskraft gibt. Was eben nicht heißt immer, was ja viele von Beteiligungsmöglichkeiten sich versprechen, dass plötzlich alle einer Meinung sind. Die Gesellschaft ist plural, das wird auch so bleiben, das ist auch gut so. Und zum Schluss muss eine Entscheidung getroffen werden. Aber uns geht es eben darum, im Vorfeld die besten Argumente zu bekommen. So, das ist die Theorie und sagen wir mal, es hört sich ja irgendwie ganz gut an, aber wie geht das jetzt praktisch? Der Ausgangspunkt ist ja immer, es gibt ein Thema und die Zeit ist reif, das zu entscheiden oder voranzubringen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, es gibt Initiatoren. Also Sie brauchen immer Leute, die sagen, das will ich vorantreiben. Wenn Sie diese Menschen nicht haben, passiert eben nichts. Das ist das Thema wichtig, aber es passiert eben nichts. Also das sind die beiden Dinge, es muss irgendwie relevant sein und es braucht Initiatoren. Das Ziel, was wir haben, ist ein ergebnisoffener und öffentlicher Arbeits- und Dialogprozess als gemeinsame Entscheidungsvorbereitung. Und wir sagen eben wirklich Arbeit und Dialog. Das ist also nicht irgendwie, man redet mal miteinander, sondern man muss eben jedes Argument dann auch entsprechend belegen, begründen. Man steht sozusagen dann auch dem Gegenüber ja, muss das faktisch dann das andere Argument entkräften. Also letztendlich ein echter Arbeitsprozess. Und wir wissen, dass es eben geht, dass Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft eben gleichberechtigt den besten Argumenten Gehör verschaffen wollen. Also das ist sozusagen unsere Grundüberzeugung und das ist das Ziel. Die Struktur ist, Sie kennen das alles, es ist ja viel mit online und es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, aber wir sagen im Kern wird es das geben, eine Internetbeteiligung, aber zum Schluss braucht es ein Forum, also eine Offline-Beteiligung, wo in Auge in Auge sozusagen die besten Argumententräger diese austauschen und das eben auf absoluter Augenhöhe mit Politik. Und das sind faktisch ein Forum, wo Entscheidungsträger und Bürger gemeinsam an einem Tisch sitzen. Und dazu sagen wir Forum. So, um Ihnen nochmal einen klassischen Partizipationsprozess zu zeigen. Sie haben dann zum einen Politik und Verwaltung formuliert in einem Projekt. Dann gibt es Überlegungen dazu in Politik und Verwaltung. Das Gleiche passiert in der Zivilgesellschaft. Dann werden die Argumente gesammelt. Die Zivilgesellschaft wird beteiligt. Und zum Schluss formuliert die Verwaltung eine Vorlage und die Politik wägt ab und entscheidet und die Zivilgesellschaft beurteilt es eben, wie sie es denkt und hat eine zivilgesellschaftliche Position. Also wenn Sie sich das anschauen, jetzt um das Thema Tempelhof mal zu nehmen, da gab es hunderte von Veranstaltungen. Der Senator war persönlich an, weiß ich nicht, wie bitte? Das war wohl so, dass es da immer die gleichen Personen waren. Auch der Senator hat zig Termine gehabt. Es war aber nicht effizient und letztendlich hat die Verwaltung immer aufgeschrieben, was habe ich daraus gelernt aus der Veranstaltung und haben das dann zusammengeschrieben und hat es dann der Politik auf den Tisch gepackt. Das heißt, die Entscheidungsträger, nämlich die Politik, hat an diesem Verfahren nahezu nicht teilgenommen. Die haben das gefiltert durch die Verwaltung dann auf den Tisch bekommen und parallel hat die Zivilgesellschaft gesagt, nee, also das ist gar nicht unsere Position und man arbeitet faktisch auseinander. Unser Modell der bürgerschaftlichen Mitverantwortung funktioniert ähnlich, also Politikverwaltung formuliert ein Projekt oder die Zivilgesellschaft. Es gibt dann Überlegungen, sowohl in Politik, Verwaltung als auch Zivilgesellschaft. Und dann gibt es eben ein Forum, wo Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, jetzt in dem Falle von Tempelhof, gemeinsam Argumente austauschen. Und es gibt halt eine gemeinsame Protokollierung. Und das Ganze öffentlich und dann letztendlich die Entscheidungsträger entscheiden und informieren die Zivilgesellschaft. Also auch das sozusagen nochmal. Wir hatten da Ideen auch zu entwickeln, zu Tempelhof, aber als wir gesehen haben, die Entscheidung steht de facto fest und das in Richtung direkte Demokratie sind, haben wir uns komplett rausgezogen. Wir behaupten, dass das unser Modell jetzt auch gerade für politische Entscheidungsträger deutlich effizienter ist, weil sie brauchen deutlich weniger Termine, weil das ist klar, es gibt dann meinetwegen 3 Foren oder je nachdem, wie schwierig das Thema ist, oder 4. Jeder kennt den Termin, jeder weiß, dort werden die Argumente dann entsprechend ausgetauscht und sie haben nicht Dutzende von Informationsveranstaltungen, wo dann auch, wie Sie sagen, immer die gleichen hingehen. Denn wir organisieren, wer da hingeht. Das heißt, wir kennen dann die Belange, wir organisieren die Belange und das werde ich Ihnen an einem Beispiel mal dann auch zeigen und stellen sicher, dass alle Argumente, die es faktisch da pro und contra und was weiß ich und alles seitwärts gibt, dort an diesem Tisch, in diesem Forum mit dabei sind. So, jetzt kommen wir zu unseren 5 Grundsätzen, was für uns absolut essentiell ist. Und die lesen sich jetzt alle relativ simpel, aber ich werde Ihnen sagen, dass das eben so gut wie nie der Fall ist. Bürgerschaftliche Mitverantwortung ist ernsthaft gewollt. Das ist für uns ein Essential. Und dieses Essential, schon unser erster Punkt, hat in Tempelhof nicht gepasst. Politik war nicht bereit, sich auf solch ein Verfahren einzulassen. Punkt. Wenn das so ist, ist unser Verfahren gestorben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Bürgerseite. Also auch dort ist es so, dass sich auf solch ein Verfahren nicht alle Bürgerinitiativen einlassen, weil sie sagen, nee, also das wollen wir jetzt gar nicht. Wir sind so stark, wir kriegen das ja schon über einen anderen Weg durch. Und viele, das wissen Sie, wollen ja auch nur meckern und gegen den Senat irgendwas machen und die Sachfrage ist gar nicht so wichtig. Da ist es natürlich schwierig, in so einem Forum dann Argumente auf den Tisch zu packen. Also schon an diesem ersten Punkt scheitern fast alle Verfahren. Der zweite, es ist klar, worum es geht. Auch das klingt erstmal trivial, aber ist enorm wichtig. Und in Frage Tempelhof zum Beispiel wäre zuerst die Frage zu klären, worum geht es eigentlich? Geht es darum, ist das Blatt leer? Kann da sozusagen jeder einbringen, was er will? Oder steht fest, da werden 10.000 Wohnungen gebaut und ich kann einen Beteiligungsprozess machen, wie ich die am besten platziere und wie hoch die Bebauung ist und wie dicht und, so, und wie teuer und so weiter und so fort und wie die Grünflächen aussehen und so weiter und so fort. Also diese Frage, worum es geht, muss klar definiert sein. Also was ist überhaupt der Entscheidungsspielraum? Das gilt natürlich auch dafür, also wer ist die Entscheidungsebene? Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt im Umweltbereich ist viel europäisches Recht, da können Sie nicht diskutieren und sagen, wir schaffen die Lärmschutzverordnung ab oder so in einer Bürgerinitiative in einem Kiez. Also das muss klar sein, was ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Das dritte ist, die Auswahl der Mitwirkenden ist begründet. Sie haben bei klassischen Bürgerbeteiligungsverfahren, es wird ja immer so ein bisschen auch gesagt, Berufsbürger oder es gibt immer bestimmte Interessen, was weiß ich. Also es gibt bestimmte Interessen, die sind immer da, ne? Die finden Sie da. Und es gibt bestimmte Interessen, die sind nie da. Und deswegen sagen wir in unserem Forum, wir organisieren, dass alle Belange, die für ein bestimmtes Vorhaben wichtig sind, ad persona mit dem besten Vertreter, den wir in der Stadt finden können, dort in diesem Forum vertreten werden. Das heißt, es gibt faktisch dann keine Gruppe, oder ich sage mal, keine ist immer so absolut. Wir nähern uns ja auch nur einer guten Entscheidung an. Ich will nicht sagen, dass das lupenreiner ist. Aber wir stellen eben sicher, dass Belange, die sonst nicht vertreten sind, dort mit dabei sind. Das vierte ist, das Verfahren ist angemessen und transparent, seine Steuerung ist neutral. Auch das für uns ein absolutes Essential. Das heißt, wir sagen von Anfang an, es gibt 3 Foren oder es gibt 4 und Schluss. Und im ersten findet eine Bilanz statt, im zweiten wird die Abwägung, zack, zack, zack und im vierten wird gemacht. Von Anfang an steht es fest. Das sind die Termine, weil sonst kriegen Sie auch die Entscheidungsträger nicht an. Ein Senator oder so bekommen Sie nicht, wenn Sie sagen, naja, wir fangen mal an und ob wir dann in 15 Veranstaltungen fertig sind, wissen wir nicht so richtig. Das funktioniert nicht. Und wenn Sie wichtige Entscheidungsträger mit am Tisch haben wollen, müssen Sie das ganz stringent machen. Die Steuerung ist neutral. Da lässt sich die Verwaltung, auch Politik, so gut wie nie darauf ein. Die Steuerung ist neutral, heißt bei uns radikal, zum Beispiel eine Geschäftsstelle, die das dann moderiert, Beispiel Tempelhof, wird nicht vom Senat beauftragt, sondern wird gemeinsam von Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft beauftragt und gefunden, also bis hin zu dem Auftrag formuliert. Und wir sagen, das geht. Das kann man machen. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn eine Geschäftsstelle auch von Zivilgesellschaft beauftragt wird, also jetzt in dem Falle von der 100% Tempelhof und von der Senatsverwaltung, wenn die gemeinsam eine Geschäftsstelle beauftragen und gemeinsam das Verfahren steuern, dann ist das Augenhöhe. Es ist keine Augenhöhe, wenn der Senat die Geschäftsstelle hat und die Geschäftsstelle, ob sie das will oder nicht, und da kann ich Ihnen auch gerne noch ein Beispiel nachher mitgeben, zum Beispiel das Thema Stadtmitte, wo wir das eben nicht hatten, wo dann eben bestimmte Dinge passieren und andere nicht und jeder wundert sich und wenn man genau hinterschaut, vermutet man, was es ist. Der letzte Punkt, die Bürger bleiben nach Abschluss des Verfahrens beteiligt. Also das ist für uns auch ein ganz wichtiges Essential. Das heißt, wenn dann die Entscheidung fällt, wird diese Entscheidung den Bürgern auch nochmal begründet. Warum ist die so gefallen? Weil in unserem Forum wird nicht abgestimmt. Also es gibt dann keine Abstimmung zum Schluss irgendwie sowieso, weil es ist nicht repräsentativ. Es ist nicht repräsentativ und wir geben uns auch gar nicht die Mühe, das repräsentativ aufzustellen. Wir geben uns nur die Mühe, dass alle Argumente dort gehört werden. Das ist für uns wichtig. Und was wir nicht machen, sind Abstimmungen, weil wenn sie Abstimmungen machen, können sie das Forum schon gar nicht besetzen. Ja? Beispiel Tempelhof, wenn man guckt, ist er dafür oder dagegen. Ja? Da haben sie schon verloren. Da sind 17, jetzt sind 16. Oh Gott. Also haben sie verloren. Da sind alle Argumente verschwinden und es geht nur noch um Quantität. Diese 5 Grundsätze, die im Kern einfach klingen, aber wenn Sie sich überlegen, bei Beteiligungsverfahren, ich sage Ihnen immer, was nicht stimmt. Praktische Beispiele. Das Erste, was wir gemacht haben nach diesem Modell, ist das Forum Stadtspree. Da haben wir gesagt, also dieses Forum Stadtspree haben wir gemacht für diesen Bereich Janowitzbrücke bis Schillingbrücke direkt an der Spree. Also ein wunderbares Gebiet, ein absoluter Hotspot Berliner Kultur, Radialsystem, Holzmarkt, Jam, um bloß mal so ein paar Clubs mit Weltruhm zu nennen, die dort sitzen. Aber da sitzen eben auch die Unternehmen, Vattenfall, die Berliner Wasserbetriebe. Und es gibt die Wohnbauvorhaben. Sie haben ja diesen Hinkelbau vielleicht verfolgt, Eastside Gallery, Mediaspree versenken, um Ihnen ein paar Stichworte zu sagen. Wo wir gesagt haben, also es ist so ein Gebiet, wo diese Konflikte von Stadtentwicklung aber sowas von aufeinander prallen, dass wir sagen, also hier muss es doch mal einen Dialog geben, hier müssen wir doch mal so ein Forum auf den Weg kriegen. Und wir haben das damals verabredet und unser erster Schritt ist immer, die Entscheider mit an den Tisch zu bekommen. Und wir hatten dann als Entscheider den damaligen Stadtentwicklungssenator, jetzt den regierenden Bürgermeister Müller, die beiden Bezirksbürgermeister, also Friesheim-Kreuzberg und Mitte, weil beide Bezirke sind betroffen, Sie kennen die Berliner Verwaltung, und hatten von zivilgesellschaftlicher Seite den Kollegen, den Chef vom Radialsystem, und Herr Hassemann und ich, wir waren zu dritt zivilgesellschaftlich, 3 Leute Politik, 3 Leute Zivilgesellschaft. Und wir haben dieses Verfahren gemeinsam aufgesetzt und gemeinsam gesteuert. Wir haben gemeinsam eine Geschäftsstelle ausgesucht, wir haben gemeinsam gesagt, welche Interessen müssen berücksichtigt werden. Wir haben natürlich alle Grundstückseigentümer eingebunden, aber auch die Pächter mit eingebunden. Und wir haben eben auch stadtweite Belange mit berücksichtigt. Ich sage jetzt zum Beispiel die Sauberkeit der Spree und solche Dinge oder jetzt Tourismus, ne, und solche. Also wir haben gesagt, es gibt 3 Sitzungen dazu, nicht mehr, und erwarten, dass alle mit dabei sind mit ihren besten Leuten. Das Ganze öffentlich, also jeder kann teilnehmen, aber das Forum, da waren dann so 30, 40 Leute mit den Bezirksstadträten, Bürgermeistern, mit dem Stadtentwicklungssenator. Oft war auch Staatssekretär und Abteilungsleiter noch mit dabei und mit den Bürgern, die natürlich da entsprechende Interessen hatten. Natürlich hat Mediaspree versenken erstmal das Plakat rübergehangen und so weiter und der Hinkel stand unter Polizeischutz. Also es war alles nicht so einfach. Ich kann jetzt da nicht so viel zu erzählen. Sie haben das vielleicht auch ein bisschen in den Medien verfolgt. Aber uns ist es gelungen, dass, ich sage mal, 90% oder mehr bei jeder Sitzung persönlich dabei war von den Entscheidungsträgern, von den großen Baugurus, bis hin zu den Initiativleuten, bis hin zu den politischen Entscheidern. Und es ist dann gelungen, dort gemeinsam Grundsätze zu verabschieden. Sowas wie durchgängiger Uferweg und Verantwortlichkeiten. Also wer macht das jetzt eigentlich? Wir haben zum Lärmthema verabredet, dort auch nachbarschaftliche Vereinbarungen zu kommen. Sie kennen das, Wohnbebauung kommt neben Clubs, die klagen Lärm und weg sind sie. Haben Sie im Prenzlauer Berg ja zigmal exerziert, wie gesagt, es muss auch bürgerschaftliche Möglichkeiten geben, so etwas zu verhindern. Und das waren so 2 übergreifende Themen und haben dann sozusagen auch so Nachbarschaftskringel gemacht und haben einen Beirat gegründet, der jetzt sozusagen unabhängig von uns dort mit den Anrainern, dass man im Austausch bleibt und letztendlich das Gebiet gemeinsam entwickelt. Keiner ist 100% zufrieden, so wie das ist, aber wichtige gemeinsame Projekte sind auf dem Weg. Und das ist eben das Gute, ich will Ihnen das Beispiel Uferweg nennen. Also zum Beispiel die Wasserbetriebe haben dort ein Grundstück, Radialsystem auf der einen Seite, Holzmarkt auf der anderen Seite und die Wasserbetriebe sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, dieses Uferstückchen, ich will das weder haben noch, es ist ein Betriebsgelände. Und da haben wir eine privatwirtschaftliche Vereinbarung jetzt auf den Weg gebracht, dass das Radialsystem und Holzmarkt, die natürlich ein Interesse haben, dass man an den Clubs auch da hinkommt und das zugänglich wird, dass die diesen Uferweg gestalten, pflegen und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Der Bezirk, die Wasserbetriebe sagen auch, der Bezirk kann ja kaufen, das sagen ja viele, ja, kauft doch hier Bezirk. Macht der Bezirk nicht, weil er kein Geld hat, er ist dann Verkehrssicherungspflicht, er muss es pflegen und so weiter und so fort, können die schlicht nicht. Das heißt, es ist auch klassisch, dass eben Entscheidungsträger eben nicht nur Politik und Verwaltung sind, sondern auch Privatleute können sich engagieren, nachbarschaftlich, um letztendlich dann fürs Gemeinwohl, und das ist das, was uns umtreibt, wir fragen ja immer, was ist die beste Lösung für die Stadt an dieser Stelle, das dort mit voranzubringen. Ja, das vielleicht so in Kürze, auch mit Blick auf die Uhr, dass ich Ihnen noch mal ein paar andere Sachen vorstellen kann. Natürlich muss ich Ihnen Berliner Mitte vorstellen, weil das auch ganz aktuell ist. Berliner Mitte, auch das war ein Verfahren, Berliner Mitte, damit meinen wir die alte historische Mitte, also da, wo Berlin entstanden ist, gegründet wurde, also Alt-Berlin und Köln. Und da ging es jetzt bei diesem Dialog insbesondere um diesen Bereich zwischen Fernsehturm und Humboldt-Forum, also Schloss Humboldt-Forum. Und da haben wir gesagt, als Stiftung vor vielen Jahren haben wir gesagt, als die Entscheidung zum Humboldt-Forum gefallen ist, also wenn 2019 das Humboldt-Forum dort steht, dann braucht die Stadt hier auch eine Antwort. Und das ist 25 Jahre nach der Wende und das ist jetzt der Zeitpunkt, sozusagen das mit auf den Weg zu bringen. Und wir sagen, das ist so eine große Aufgabe, so komplex, so schwierig, dass wir da die besten Köpfe brauchen. Also wir brauchen letztendlich ein großes Verfahren für Bürgerbeteiligung und haben versucht da mit dem Senat da und so weiter. Das hat alles nicht so richtig geklappt, dann ist es über die Politik gegangen und letztendlich gab es dann ein Dialogverfahren und das ist gestartet. Ich selbst war dann im Kuratorium, die Senatsbaudirektorin hat so ein Kuratorium berufen zur Berliner Mitte. Und dort habe ich natürlich unser Modell auch vorgeschlagen der Bürgerbeteiligung und teilweise konnten wir Ansätze durchsetzen. Es gab zum Beispiel zwei Foren, nicht so besetzt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es gab zwei zentrale Veranstaltungen, ein Zwischenforum und ein Endforum, wo sozusagen die bis dahin erzielten Ergebnisse einmal allen vorgestellt wurde. Das heißt, wenn man zwei Sitzungen teilgenommen hat, hatte man insgesamt einen Überblick, was dort jetzt inhaltlich diskutiert wurde und was jetzt die Ergebnisse waren. Also wo sozusagen das gebündelt wurde, das war ein Fortschritt. Was nicht gelungen ist, ist diese gemeinsame Steuerung. Es ist ein Büro beauftragt worden, noch gemeinsam. Das hatten wir noch erreicht im Kuratorium letztendlich, wo zivilgesellschaftliche Vertreter drinnen sitzen, aber eben auch die Politik, die Senatsbaudirektorin, der Stadtbezirksbürgermeister von Mitte, die Senatskanzlei, haben wir noch gemeinsam die Geschäftsstelle ausgewählt, aber die Steuerung hat dann allein die Senatsverwaltung gemacht und das haben wir dann eben auch kritisiert. Und dann kommt es eben zu so einem Ding, dass wir mal gesagt haben, also das Umfeld muss in die Diskussion auch mit einbezogen werden. Und jetzt beim Thema Verkehr war das, was die Bürger am meisten interessiert hat, das Thema Gruner Straße. Sie haben es vielleicht verfolgt, also direkt hinter dem Roten Rathaus, wo der Molkenmarkt ja wieder so in alte Strukturen auch gemündet werden soll. Und dann haben wir das Thema Verkehr eben diskutiert und sie haben dann sowohl in der Protokollierung dieses Thema Gruner Straße komplett ausgeschnitten, obwohl das das Thema ist, was die Bürger am meisten bewegt hat und haben dann sozusagen gesagt, Verkehrsberuhigung nur Kalibknechtstraße und Spandauer Straße, also die anderen beiden großen Magistralen, die da durchgehen. Also das sind Dinge, die passieren, weil der Senat kein Interesse daran hatte, weil es da schon ein B-Plan-Verfahren gab. Das heißt, es war völlig klar, da ist eigentlich nichts zu entscheiden, weil das schon im Parlament ist. Ja, natürlich ist es so, aber man muss das eben kommunizieren, offen. Man muss eben sagen, ja, hier können wir eben nur noch so und so, das sind die Entscheidungsmöglichkeiten. Und das läuft schon, das können wir auch nicht stoppen. Das verlangen wir auch nie, dass alles gestoppt wird. Ein extrem spannendes Gebiet und es gibt keine andere Stadt vergleichbar, die die Chance hat, das alte historische Zentrum jetzt neu zu denken. Also das ist ja so wunderbar, diese Möglichkeit. Wie sieht ein Stadtzentrum im 21. Jahrhundert aus? Und die Mitte liegt vor Ihnen. Machen Sie was draus. Das ist wunderbar. Wasser. Auch eins meiner Lieblingsthemen bei der Stiftung habe ich das natürlich dann auch fortgeführt. Wir haben hier eine Initiative, weil wir gesagt haben, also was so Umweltmedien angeht, ist Wasser eigentlich das, was Berlin ja herausragende Qualität hat. Also das Trinkwasser aus dem eigenen Stadtgebiet zu bekommen, ist einmalig, das finden Sie sonst nicht in großen Städten. Und auch den Wasserreichtum ist unglaublich mit Müggelsee, Teglersee und Wannsee, darf ich nicht vergessen. Was es da alles gibt, wir haben mehr Brücken als Venedig. Also Berlin ist ja sehr wasserreich und ist eine große Qualität. Und wir haben gesagt, das Thema Wasser spielt in der Stadt also eine nahezu untergeordnete Rolle. Der Fluss liegt da nieder, lasst uns da was machen. Und wir haben dann also vor vielen Jahren angefangen mit Stadtgesprächen Wasser. Haus der Kultur und der Welt hatten wir das erste Stadtgespräch und haben uns dieses Thema angenähert. Was sind da alles für Facetten? Wirtschaft und Rudern und Sport und Naturschutz und Erholung und Baden und alles, was es da so gibt. Und haben dort viele Veranstaltungen gemacht und haben mit den Parlamentsfraktionen im Abgeordnetenhaus eine gemeinsame Veranstaltung gemacht und haben eben dann gemeinsam Verabredungen getroffen, was in der nächsten Legislaturperiode dann jetzt auch mit angegangen werden soll. Und da sind eben so Themen, um das nur mal so nuancenweise zu sagen, wie so dezentrales Regenwassermanagement. Sie kennen das ungefähr an 30 Tagen im Jahr, ist unsere Spree eine Kloake. Das liegt an dem Regenwasser, was nicht zurückgehalten werden kann, also hier in so ein dezentrales Regenwassermanagement einzusteigen. Und es gibt in Berlin derzeit niemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt. Also wir drängeln da seit vielen, vielen Jahren. Die Wasserbetriebe sind nicht zuständig, Punkt. Die sind dafür verantwortlich für Trinkwasser und Wasserentsorgung, das ist ihr Auftrag. Und Private, ja, es regnet halt, da habe ich das Loch und dann geht es in die Kanalisation und also finden sie niemanden. Und da wollen wir eben reden und da brauchen wir eben auch dieses bürgerschaftliche Engagement, weil das ist eben klassisch, da kann die Politik nicht sagen, machen wir dies und das. Die Wasserbetriebe machen große Speicherbecken jetzt unter Mauerpark zum Beispiel, Aber wenn das nicht dezentral ergänzt wird, und das sind eben Privatgrundstücke, das sind Unternehmen, das muss in die Stadtgesellschaft. Also das ist ein ganz klassisches Thema. Und dann haben wir natürlich das Thema Uferwege, also Zugänglichkeit von Spree und anderes. Also ich kann das jetzt immer nur mal kurz anreißen, aber dass Sie mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, zu welchen Themen wir arbeiten und eben wie unterschiedlich wir dann auch arbeiten. Wir sagen, Berlin braucht eine Strategie. Wo will Berlin hin, also die Stadt? Was ist das Ziel, was ist die Vision, wie soll sich Berlin entwickeln? Das gibt es nicht. Und es wird ja mittlerweile auch von mehreren Gruppen eingefordert und wir haben jetzt auch schon seit vielen Jahren da vorbereitet und wir schlagen vor, ein Berlin-Forum, genau nach unserer Methodik, gemeinsam gesteuert von Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Gruppen, wo wir inhaltlich diskutieren, was ist das, was Berlin auszeichnet, also Berlin gestalten. Zurzeit ist es ja so, man springt immer rein, was so passiert. Erst kommen die Flüchtlinge, muss man das irgendwie sich kümmern, großes Thema, aber es kam von außen. Jetzt sind die Wohnungen, ja plötzlich haben wir keine Wohnung, jetzt ist das Wohnungsthema ein ganz großes Thema. Und was in 5 Jahren kommt, weiß noch keiner so richtig, aber es ist relativ sicher, es ist Zufall, das kommt irgendwie. Es ist nicht gesteuert. Und wir sagen, lass uns doch mal überlegen, wo sind die Stärken von Berlin? Was zeichnet Berlin aus? An welchen Stellen lohnt es sich, Berlin eben weiterzuentwickeln und sozusagen auch als Lernort auch im globalen Maßstab letztendlich auszubauen? Solch ein Forum wollen wir auf den Weg bringen. Wir haben mit allen Parteivorsitzenden Gespräche geführt dazu, die das im Kern gut finden und unterstützen. Und wir hoffen, dass wir solch ein Berlin-Forum auf den Weg bekommen. Das ist ein Vorhaben, was unglaublich groß ist, was wir noch gar nicht abschätzen können, wie anspruchsvoll das eigentlich ist, was es nirgendwo gibt sonst in Deutschland. Wir haben uns ja da auch informiert, dass eben Zivilgesellschaft und Politik gemeinsam diskutieren in einem gemeinsamen Forum, wo wollen wir mit unserer Stadt eigentlich mittelfristig hin. Das ist ein unglaubliches Vorhaben, aber wir halten das für absolut zentral. Wir sind optimistisch, aber selbst wenn wir scheitern, war es bis hierher, wir haben ja auch mit vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen jetzt gesprochen und mit Bürgern gesprochen und das Modell auch vorgestellt, und haben da viel Zuspruch bekommen, haben auch schon Themen gearbeitet, sind da also schon relativ weit. Kulturforum, Sie wissen, auch eine Ressource Berlins, wo singuläre Häuser stehen, die da so eben stehen. Und da haben wir gesagt, also wenn es jetzt die Chance gibt, mit dem neuen Bauvorhaben, was ja nun auch praktischerweise vom Bund finanziert wird, soll man diese ganze Entwicklung da nochmal anpassen, also das Kulturforum jetzt nochmal entwickeln. Und wir haben gesagt, wir sollten beginnen, um die Häuser auch einfach mal zusammen ins Gespräch zu bekommen mit so einer Kulturbaustelle. Also sprich, dass alle Häuser, die dort sind, sich zusammentun und zu überlegen, wie sie in dieser Zeit des Bauens, wo ja auch die Nationalgalerie jetzt rekonstruiert wird, was sie dort anbieten. Und das wollen wir eben verstetigen. Und da haben wir als Senat den Partner und die Chefs der großen Häuser, die dazu alle bereit sind, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, eben auch ein bisschen getragen werden müssen, weil die hocken halt in ihren Häusern und das gesamte Gebiet dann auch wirklich entwickelt wird als Ort, wo man gerne hingeht, wo man verweilen kann, wo man dann draußen auch mal nach einem Konzertbesuch dann auch mal draußen ein bisschen sitzen kann oder so. Das alles ist Zukunftsmusik und das versuchen wir jetzt hier mit zu machen und wir versuchen auch diesen Wettbewerb so offen zu gestalten, dass wir sagen, wir wollen da nicht nur ein neues singuläres Haus haben, sondern wir wollen, dass das auch ein Konzept ist, was sozusagen anschlussfähig ist, genau in diesem Sinne, dort ein urbanes Gebiet auch zu schaffen, also dieses Thema Stadtentwicklung dort mitzudenken. Äußerst kompliziert, dickes Brett, aber lohnend. Also wir haben auch eine Initiative Humboldt-Forum, weil wir wahrgenommen haben, das wird viel über die Fassade diskutiert, aber keiner diskutiert über den Inhalt, was passiert da eigentlich drin. Und da haben wir uns dann gefunden und haben dann wichtige Akteure zusammengenommen und haben angefangen, da Vorstellungen zu entwickeln und immer so, das Humboldt-Forum darf kein Museum sein, darf nicht nur ein Museum sein. Sondern wenn es ein Kulturort ist, Agora, öffentlicher Platz, muss Veranstaltungen geben, müssen Themen gespiegelt werden. Wir sind zum Beispiel an diesem Thema Ernährung dran, wo wir sagen, also wenn man da schon so ein Humboldt-Forum drin hat, dann muss man da, was Gastronomie angeht, auch mit Vielfalt der Kulturen mal was machen und muss das auch sozusagen dort was anbieten. Und da schließen sich natürlich auch Öffnungszeiten an. Also es kann ja nicht sein, dass das um 18 Uhr irgendwie schließt und dann ist es tot. Sondern wenn es das Berliner Zentrum ist, die historische Stadtmitte, dann muss das natürlich auch ganz andere Öffnungszeiten haben, ganz anders bespielt werden und auch dieses Thema Gastronomie eine Rolle spielen. Ein anderer Ansatz also ist, dass wir sagen, wenn man da drinnen die Vielfalt der Kulturen hat, macht es Sinn. Und da haben wir das Marx-Engels-Forum vorgeschlagen, also direkt gegenüber der Spree, dort einen Weltgarten zu installieren. Und sind da im Gespräch jetzt mit der Botanischen Anlage, mit der Beuth-Hochschule, Allianz Umweltstiftung und alle, die sich da mit so einem Thema gut auskennen und entwickeln da ein Konzept, weil wir sagen, also Vielfalt von Kulturen ist ohne Pflanzen, ohne Natur, ohne Flora, Fauna nicht zu denken. Was geht da? Was kann man da machen? Und das hat natürlich auch was mit Lebensqualität zu tun, wenn man dort in diesem ja sehr verdichteten Bereich eine grüne Insel schafft, wo man eben auch wieder verweilen kann. Wenn man aus dem Humboldt-Forum rauskommt und eine gewisse Erschöpfung hat, Sie kennen das, wenn man 3-4 Stunden in so einem Haus drin war, dann freut man sich natürlich, wenn dann ein bisschen grün ist und dann nochmal auch Vielfalt von Pflanzen, wenn sowas geboten werden kann. Und es ist natürlich ein Top-Thema, wenn es um Stadtentwicklung geht. Welche Art von Pflanzen können in solch einem Bereich, der so stark genutzt wird, überleben? Mit wenig Pflege, die sind robust, natürlich laufen da mal Jugendliche drüber, was weiß ich. Es muss trotzdem irgendwo schön sein, das muss Sauerstoff spenden, muss viel Blattwerk haben, Schatten spenden und so weiter und so fort. Was geht in so einem urbanen Bereich? Also es ist sozusagen auch unter Forschungsgesichtspunkten hochinteressant. Sie nehmen das vielleicht wahr, dass bestimmte Baumarten in Berlin so ein bisschen verschwinden und andere gesetzt werden. Das sind ja Trends, wo man sagt, was geht? Ne? Hunde pinkeln ran und so weiter und so fort. Das ist ein offenes Thema, was da geht. Und natürlich die Vielfalt der nördlichen Hemisphäre werden wir vermutlich dann darstellen. Und das Ganze wollen wir dann zum Thema Humboldt-Forum natürlich noch mit einem Philosophenhain verbinden, weil das ist der Ort, wo Berlin entstanden ist und Marx und Engels stehen schon da. Aber was ist mit Moses und Mendelssohn? Aufklärung hier in Berlin hat da gewohnt, sozusagen, also wirklich die Historie dort dann auch sichtbar zu machen. Luther kommt schon dahin. Dass wir die großen Philosophen, die hier in Berlin auch gelebt, die es geprägt haben, sozusagen da auch noch mit abbilden. Also das sind so Ideen, die wir da in die Diskussion einbringen. So Rüdli, das kennen Sie vermutlich, das Bildungsprojekt da in Neukölln, das ist auch unser Baby. Schirmherrin Christina Rau war bei uns auch im Stiftungsrat mit drin und da ist es dann halt gelungen, rein durch bürgerschaftliches Engagement, ja, eine Schule, die negativ bundesweit durch die Presse ging, jetzt zu einer Musterschule machen, ein grandioser Erfolg, nur dadurch, dass sich eben Bürger dann um so ein Ding da mal gekümmert haben. So, Europaräder ist auch so ein Flaggschiff von uns zum Thema Europa. Wir haben jedes Jahr immer zum 9. November, das muss ich Ihnen natürlich erzählen, weil Fall der Mauer, der Berliner Mauer, und das ist eigentlich ein Datum, wo wir sagen, das hat auch was mit europäischer Einigung zu tun. Das ist der Tag, als die Mauer fiel, wo diese europäische Einigung möglich wurde zwischen Ost und West. Und wir wollen das zu so einem europäischen Tag auch entwickeln und haben da eine Berliner Konferenz, wo wir mit einer jungen Gruppe, mit jungen Leuten aus 20 europäischen Ländern zu bestimmten Themen arbeiten, immer Europa von unten denken, also aus den Städten, aus den Regionen, über Kultur, wo wir dann eben Kulturleute und Politik aufeinander schicken. Auch das hochinteressant, einfach unterschiedliche Welten. Und immer am 9. November dann die Europarede, wo wir immer einen der höchsten Repräsentanten immer im Wechsel, Donald Tusk als Chef des Europäischen Rates, Juncker als Chef der Europäischen Kommission und Martin Schulz war davor, wo wir sie fragen, ohne eine inhaltliche Vorgabe, was ist eure Vision von Europa? Also immer sehr, sehr spannend. Ja, Nachbarn in Europa, also darum muss ich Sie darauf hinweisen, wenn Sie ja an Bildung interessiert sind und das ist dann aber auch wirklich der Schluss, wo wir auch eine Initiative vor Jahren begonnen haben, die Kulturhauptstadt Breslau. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, gut 300 Kilometer von Berlin entfernt. Wenn Sie eine große Stadt suchen, die nah an Berlin ist, ist es Breslau und eben nicht andere Städte, die Sie dann im Westen irgendwo in Köln oder was weiß ich oder München vermuten. Breslau ist viel, viel näher und ist absolut eindrucksvoll und Breslau hat natürlich Geschichte. Auch wir haben unsere Jahresveranstaltung, wir machen einmal im Jahr so eine Jahresveranstaltung, wo wir unsere Freunde, Förderer einladen. Hat einen Friedrichstadtpalast, auch der Friedrichstadtpalast ist von Leuten gebaut worden oder initiiert worden, die aus Breslau kamen. Da haben ganz viele namhafte Persönlichkeiten, die in Breslau geboren wurden und da haben wir einen Kulturaustausch gesagt, also wir müssen da was machen mit Berlin-Breslau. Wir hatten mit Hewlett-Packard zusammen so ein großes elektronisches Hightech-Ding, wo man dann in Echtzeit nach Breslau gucken konnte und die in Breslau das gleiche auf dem Breslauer Bahnhof nach Berlin. Und haben jetzt auch noch viele Gruppen, was auch noch läuft, Jazzgruppen, Tanzgruppen, Berliner, die wir nach Breslau schicken, um da so einen Kulturaustausch und Bindung auch hinzubekommen zwischen Breslau und Berlin. Also das ist auch ganz klassisch bürgerschaftliches Engagement, wo einfach Bürger sagen, ja, wir wollen da was tun, wir wollen uns da engagieren, wir wollen das nutzen, Kulturhauptstadt. Eine ganz junge Stadt, die haben so viele Studenten wie Berlin, aber nur 600.000 Einwohner, fahren Sie mal hin, also wirklich ganz, ganz toll, gut auch restauriert, lohnt sich. Ja, damit will ich schon wirklich schließen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie wir arbeiten, wie unsere Schwerpunkte sind, ein bisschen auch die Breite der Themen, die uns umtreiben. Und ja, ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich, sich einzubringen und hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen.
Stefan Richter, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Zukunft Berlin, ließ uns teilhaben an seinen Vorstellungen und Erfahrungen, was effektives bürgerschaftliches Engagement anbetrifft. Richter trat am 3.9.2016 vor der Berliner Sommeruni auf und sein Referat trug den Titel »Bürger können mehr als wählen. bürgerschaftliche Mitverantwortung für die Stadtentwicklung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.